Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Piraten der Lehre. Mein Name ist wie immer Unerheblich und ihr könnt an dieser Sendung teilnehmen, indem ihr uns auf sozialen Kanälen folgt. Genug der unnötigen Werbung, die ich bestimmt noch nach einem Song einfließen lasse. Frohe Ostern, weil so frohe Ostern sind und ich schon ganz gespannt darauf war, tatsächlich mal mit ihm über das Thema aktuell reden wollte, habe ich mir einen Gast eingeladen, um über das Thema Corona und tatsächlich Selbstständigkeit in der Corona-Krise zu reden. Und dafür habe ich mir Michael Taube eingeladen, aka Michael, den ich jetzt einfach so nennen werde. Moin erstmal.
Ja, hallo zusammen.
Und da es unhöflich wäre, wenn du dich selbst vorstellen musst, werde ich das versuchen und du korrigierst mich. Das scheint mir fair. Du bist schon seit jeher eigentlich selbstständig, hattest zwischenzeitlich immer wieder irgendwie angestellte Verhältnisse, aber bist unter anderem bekannt als tatsächlich Sprecher für Industrie 4.0. Mhm. Und bist dein eigener Herr und hast über Jahre hinweg auch diverse Projektmanager-Tätigkeiten gehabt und auch tatsächlich als Projektmanagement-Trainer aktiv gewesen. Und hast auch noch diverse andere Aufgaben eigentlich mit in Selbstständigkeit irgendwie gemacht. Ich will jetzt nicht einen geistigen Lebenslauf vor mir herrattern. Addiere und korrigiere mal am besten, wenn ich was falsch gesagt habe.
Ja.
Oder was Wichtiges fehlt, bestimmt.
Ja, also im Prinzip ein bisschen war schon richtig. So würden das meine Eltern vermutlich auch, wenn sie noch leben würden, erzählen, was ich mache. So viel haben wir auch schon verstanden. Also ich bin im Prinzip tatsächlich jetzt seit gut 10 Jahren selbstständig als Projektleiter und insbesondere aber auch als Projektmanagement-Trainer und Coach. Das heißt also, ich habe immer ganz viele Leute vor mir, denen ich beibringe, wie man Projekte durchführt. Also nicht in fachlicher Art und Weise, sondern die Methodik des Projektmanagements. Tatsächlich war ich davor auch schon mal eine Zeit lang selbstständig und auch wieder in Angestelltenverhältnissen zwischendurch. Aber wie gesagt, seit 10 Jahren eben halt tatsächlich selbstständig in dem Umfeld. Auch immer sozusagen als Projektmanager und Trainer unterwegs gewesen. Das war auch das, was ich damals eben halt machen wollte. Bin jetzt 55. Vielleicht auch nicht ganz unwichtig zu wissen. Da ist man ja normalerweise schon insgesamt ein bisschen gereifter und ein bisschen gesettelt mit dem ganzen Thema. Und darf ich auch sagen, zumindest in den letzten 2-3 Jahren ist das auch ein ziemliches Erfolgsgeschichte mittlerweile. Weil so als Selbstständiger ohne einen Auftrag braucht man eine ganze Weile, bis man sich dann auch am Markt so weit dargestellt hat und bemerkt wird von Kunden, dass man auch tatsächlich beauftragt wird.
Bricht genau das, was man sich da so mühsam aufbaut, nicht eigentlich direkt ein?
Also ja. Der große Vorteil, den ich habe, ist, dass wir, muss ich deswegen sagen, ich habe mit einem Kollegen zusammen vor 3,5 Jahren eine kleine UG gegründet. Der Kollege ist jetzt raus, eine andere Kollegin ist dafür jetzt als Mitgesellschafter mit drin. Deswegen sage ich ab und zu mal wir. Wir arbeiten in der Hauptsache für große Multiplikatoren, zum Beispiel für einen TÜV Rheinland oder für einen alten ehemaligen Mitarbeiter von mir, die Zertnau, der Guido Schierke. Das sind Unternehmen, die uns quasi Huckepack nehmen. Wir selber haben eher weniger Endkundengeschäft. Aber wir müssen natürlich sichtbar sein immer wieder, damit uns der eine oder andere eben halt auch tatsächlich trifft. Das ist unser großer Vorteil und deswegen habe ich jetzt im Moment selber wirtschaftlich zumindest nicht so große Angst. Mir bricht natürlich auch was weg, wir können gleich drüber sprechen. Aber für mich ist es sozusagen wirtschaftlich nicht ganz so dramatisch, weil die Großen, die natürlich auch ganz anderes Geld haben, um Marketing zum Beispiel zu machen, um Bekanntheit eben halt rauszubekommen, werden das auch wieder machen und machen das auch weiterhin, auch in der Zeit jetzt, sodass sie dann nicht vergessen werden.
Da sprichst du was an. Also die Langzuhörer von dieser Sendung wissen ja, dass ich Marketingmanager bin. Mhm. Und ich kenne das selber von meinen Arbeitskollegen, dass da einfach ganz viel wegbricht, die in den Agenturen dran sind, sagen, ja, okay, gut, die Agentur kann bald zumachen. Gerade nimmt keiner für Marketinggeld in die Hand. Auch wenn das jetzt gerade quasi die Chance teilweise sein kann, aber gut. Und für die Leute wie mich, die dann irgendwie in einer Festanstellung sitzen und in einem großen Unternehmen, was dann irgendwo Marketing betreibt, da geht dann die Erwartungshaltung einfach auf das Marketing, weil man muss sich immer überlegen, dass wenn man Großunternehmen hat, dann hat das einen riesen Vertrieb und dieser Vertrieb ist hauptsächlich irgendwie oftmals eventorientiert und in dem Moment, wo Corona eingesetzt hat, sind bei uns natürlich alle Events weggefallen. Und wenn es keine Events mehr gibt, dann hat das logischerweise zur Folge, dass der Vertrieb nicht mehr so, wie er es kennt, tätig werden kann. Und gerade so in dem Arbeitsalterbereich bei uns ist der Durchschnittsalter vom Vertrieb irgendwie Mitte 50 auch. Ist anders als bei dir. Ich glaube, du bist da demografisch atypisch. Die meisten tatsächlich sehr analog unterwegs. Also tatsächlich Events. Ich besuche ein Event und ich organisiere mir darüber auch sehr clever, auch mit wirklich richtig guten Mechanismen, besorgen Kunden. Und das fällt halt jetzt gerade weg. Und dadurch ist dann bei vielen Unternehmen, das habe ich auch gemerkt schon selber, die Haltung, gut, wir setzen uns jetzt alle aufs Online-Marketing. Das Online-Marketing wird das schon richten. Das Marketing wird das schon machen.
Ja, also es ist tatsächlich bei mir, aber ich habe mir damals, also vor 10 Jahren, also ich war auch schon mal 20 Jahre im Vertrieb selber unterwegs, habe sehr erklärungsbedürftige Dienstleistungen und Waren verkauft, also richtig Außendienstler, und habe mir, als ich mich selbstständig gemacht habe, einen Zettel genommen, auf dem habe ich ganz groß oben drüber geschrieben, was muss ich tun, damit ich nicht mehr den klassischen Vertrieb machen muss. Also ich bin tatsächlich von Hause aus darauf ausgegangen, nicht mehr den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und irgendwelche Leute anzurufen, so wie es eben so ein klassischer Vertriebler machen würde, sondern ich habe mir eben halt schon immer andere Wege gesucht und deswegen eben halt auch digitale Wege, die gehören bei mir zum normalen Vertrieb mit dazu. Also ich unterscheide, ich mache so gesehen keinen Vertrieb, ich mache tatsächlich auch eher Marketing, wenn man das jetzt von 1:1 auf 1:N sozusagen sehen möchte. Also ich spreche eher die Gemeinde an, die Gemeinschaft an und nicht so einzelne Personen. Und von daher mache ich im Prinzip fast genau dasselbe, was ich jetzt auch noch mache, also was ich vorher auch gemacht habe. Manche Sachen mache ich ein bisschen intensiver, weil ich auf einmal ein bisschen mehr Zeit habe. Ich habe natürlich auch keine Aufträge. Aktuell, ich kann Dinge noch ein bisschen intensiver anders machen. Aber sozusagen das Grundkonzept meines Vertriebes hat sich da nicht, tatsächlich nicht geändert.
Aber lass uns mal so ein bisschen einen roten Faden reinbekommen und deswegen fangen wir beim Anfang an. Wann hast du eigentlich das erste Mal Corona gespürt als Selbstständiger? Wann hast du das erste Mal, klar, wir haben alle schon seit einem halben oder auch manche schon seit einem Dreivierteljahr fast schon irgendwie davon gehört und Ähnliches, aber wann kam das erste Mal bei dir im Arbeitsalltag an, sozusagen?
Gehört habe ich davon, wie die allermeisten vermutlich, als in China die Stadt dazugegangen ist. Das war sozusagen der erste Kontaktpunkt. Das war damals noch weit weg. Ich habe da auch noch meine Trainings gehabt. Ich habe, warte mal, ich muss mal schnell auf den Kalender gucken. So ungefähr, ja, das ist gerade mal 4 Wochen her. Ne? Ich habe sogar vor 4 Wochen war ich noch in Köln für 4 Tage. Es müsste eigentlich so bis zum 6., 7. März, glaube ich, so in der Größenordnung, oder? Oder sogar noch eine Woche später. Also vor ungefähr 4 Wochen war ich sogar noch im Training unterwegs, habe 2 Gruppen trainiert, also bin auch mit vielen Leuten schon zusammengetroffen. Damals war ja noch keine Ausgangssperre in dem Sinne, so wie wir sie heute hatten. Wir haben natürlich schon darauf Rücksicht genommen, dass wir eben halt ein bisschen breiter gesessen haben und uns nicht die Hände gegeben haben. Spätestens mal bis zum Mittagstisch, dann saßen wir doch wieder alle eng zusammen. Und dann war nach Köln, kam dann der erste Kontakt deswegen, weil meine Frau, die ist auch angestellt, in Richtung Kurzarbeit angedroht wurde, sozusagen das erste Mal. Und bei mir kam dann, weil ich eine Woche später, also sozusagen wir sind jetzt von heute 3 Wochen früher, die erste Absage kommt von einem Veranstalter. Da hätte ich samstags ein Seminar gehabt und wo in der Republik und die haben das abgesagt wegen Corona. Da habe ich noch gedacht, das ist völlig unproblematisch. Das wäre irgendwie für einen Tag quer durch die Republik reisen. Das war sowieso viel zu anstrengend, war ich nur ganz froh drüber. Und dann rieselte die nächste Absage. Und dann sagte einer, und das ist tatsächlich das, was mir wirtschaftlich am meisten wehtut, einer meiner Großen sagte, diese Samstagstrainings, davon hätte ich eine ganze Menge gehabt, für das gesamte Jahr ab auf einmal. Also da hat dann Corona sozusagen tatsächlich voll reingeschlagen. Und das ist jetzt so 2,5 Wochen her.
Und hast du den Schock verdaut, so ein Stück weit? Also das ist ja, also das kommt ja von, das kommt ja nicht von ungefähr. Das ist ja, ich habe es ja selber gemerkt, also persönlich habe ich sehr viele Planungen in diesem Jahr gehabt und die fallen halt alle irgendwie weg.
Ja, ja. Das, naja, die Aus, also muss ich anders sagen. Also wirtschaftlich bin ich eigentlich noch einer von denjenigen, die es noch am wenigsten trifft. Weil die alle, bis auf diese gerade, von denen ich gerade gesprochen habe, diese abgesagten Meetings da, die jetzt auch tatsächlich, die kommen, diese Seminare kommen nicht wieder. Aber alle anderen Sachen, die wir sonst so hatten, sind Seminare, da kommt der Kunde wieder. Weil der ist ja nicht wie wenn ich in eine Kneipe gehe. Ich trinke ja im November nicht doppelt so viel Bier, weil ich im April nicht in eine Kneipe gehen konnte. Das ist ja bei uns anders. Der Verbrauch ist ja in Anführungszeichen anders jetzt bei so einem Seminar, sondern die Leute werden kommen. Also von daher ist es eher das Wirtschaftliche gar nicht so dramatisch. Was allerdings tatsächlich ja auch sagen familiär eher dramatisch ist, sind eben halt so die Sachen, wie ist das jetzt mit Urlaub? Na, wir waren jetzt Gott sei Dank gerade mal noch im Februar, weil wir das immer gerne mal machen im Winter für ein paar Tage und vor einer Ostsee. Wir waren noch ein paar Tage weg und wollten jetzt eben halt in diesem Jahr, wie wir es ja immer machen, nach Dänemark und auch nach Malle fahren. Da weiß natürlich jetzt kein Mensch mehr, was da passieren kann. Das sind eher Dinge. Das hat einerseits damit zu tun, weil wir ja natürlich nicht wissen, ab wann man wieder normal solche Dinge tun kann, reisen kann zum Beispiel. Andersherum muss ich natürlich alles das, was mir jetzt weggefallen ist, später nachholen. Das bedeutet natürlich auch weniger Zeit. Und wir wissen natürlich auch nicht, wann meine Frau wieder in einen normalen Job reinkommt, weil wir ja nicht wissen, wann das Leben quasi wieder beginnt.
Ja, ich glaube gar nicht mal, dass die aktuelle Krise den wirtschaftlichen Schaden macht, den sie nun mal macht für die Selbstständigkeit, sondern die Ungewissheit der Unternehmen, die ja im Endeffekt der Kunde der meisten Coaches und Selbstständigen sind, tatsächlich die Ungewissheit, wann es besser wird. Weil ich glaube, wenn es da einen Korridor gäbe, dann würde man sich auch versuchen, seine Rücklagen so zurechtzulegen, dass man danach wieder auf Wachstum setzen kann, was ja so ein bisschen jeder intelligente Geschäftsführer hat das implizit, dass das dementsprechend dann auch irgendwie mit Hilfe von außen angeschoben werden können, müsste, sollte, wie auch immer.
Ja. Das Problem ist meines Erachtens nur, dass bei den Selbstständigen gibt es keine intelligenten Geschäftsführer. Das darf man nicht mit normalen Mitteln vergleichen. Die Selbstständigen, zumindest so wie ich die Branche kenne, schwimmen alle gerade mal so knapp überm Ertrinken. Da werden keine Rücklagen gebildet, da wird nicht für die Rente gespart und gar nichts. Ja, die sind tatsächlich, die schaffen es kaum, vermutlich gerade noch ihre Krankenkasse zu bezahlen und vielleicht noch ihre Miete und dann ist es schon weg, weil die sind einfach nicht vernünftig aufgestellt. Das ist einer der großen Probleme. Das sieht man ganz häufig, die Kollegen werden früher oder später alles Mögliche annehmen, ob sie es können oder nicht, zu allen möglichen Preisen annehmen. Das sieht man immer wieder, dass so Krisen solche Sachen eben halt auch dann befleißen. Also von daher, das würde ich mal nicht so sagen. Wenn man es gemacht hat, dann hat man auch ein relativ ruhiges Leben. Natürlich gibt es Ausfälle, wir müssen uns einschränken. Wir können nicht alles das machen, was wir wollen. Also nicht nur rausgehen oder irgendwo weggehen oder so, sondern es fehlt natürlich auch ein bisschen Geld in der Kasse. Beziehungsweise man weiß eben halt, da hast du recht, man weiß eben halt nicht, wie lange das Ganze noch passiert. Einen Monat mal hier zu überlegen, da mache ich die Schublade auf und dann kann ich einen Monat überleben, das ist halt nicht das Thema. Aber man weiß eben tatsächlich nicht, wie lange das geht. Und das ist der Vorteil eines Angestellten. Selbst wenn er nachher auf null Kurzarbeit ist, kriegt er immer noch 60%. Na, ich bekomme tatsächlich gar nichts.
Wobei man da jetzt nochmal unterscheiden muss, wenn ich jetzt einen Beispiel, weiß ich nicht, im Getränkemarkt oder sowas arbeite und da dann für 1.500 Euro arbeite, dann wenn ich davon 60% kriege und ich bin aber irgendwie Familienvater oder so, dann und zwei Doppelverdiener zum Beispiel, ich glaube, das ist eine Realität, die es oft gibt, dann wird es auch richtig kritisch. Dann wird's,
ja, natürlich, also, ja, na klar. Nur ich habe gar kein Einkommen und ich zahle aber noch Krankenversicherung.
Genau.
Also ich zahle von keinem noch eigenes Geld mit rein. Ne?
Und das Perspektive.
Sind alles Dinge, die sind da etwas einfacher.
Perspektive. Ich wollte nur sagen, ich glaube nicht, dass da jetzt überzeichnet ist, dass es den Selbstständigen schlecht geht, stellenweise sehr, sehr schlecht. Ich glaube nur, es wird auch unterschätzt, dass es nochmal eine Schere innerhalb der Arbeitnehmer gibt. So, also da gibt es
Ja. Du musst an die ganzen Studenten, an die 450 Minijobber
ja.
so denken. Die haben ja auch kein Geld. Ne? Die fallen auch nicht mal in irgendwelche Förderprogramme mit rein. Ne?
Ja, es ist halt überall
dramatischer.
Ne? Ja, ja,
schon genau. richtig. Völlig, genau. Schon völlig richtig. Ne?
Genau. Da bin ich sehr privilegiert als Arbeitnehmer, dessen Unternehmen so gut aufgestellt ist, dass man Rücklagen hat und dass man nicht mal in rote Zahlen geht.
Ja, klar. Ja. So, also das ist sozusagen die Situation. Das Hauptproblem, was ich für mich zumindest oder für meine Familie sehe hier, ist eben halt, man weiß nicht, wann geht es weiter, wann kommt das alles wieder auf. Bin jetzt schon seit 4 Wochen, ist meine Frau ja jetzt auch zu Hause im Prinzip. Oh Gott, nochmal 4 Wochen. Naja, also es gibt sicherlich auch noch andere Sachen, die das Leben anstrengend machen.
Wittenkoller.
Ja. Ja. Naja, das ist eben halt, die Problematik ist, also ich arbeite ja immer vom Homeoffice aus. Ne? Das heißt also, ich bin es gewohnt, zu Hause zu arbeiten. Ich suche mir auch meine Arbeit. Ich mache eben halt auch Dinge jetzt neu oder anders oder plane um, weil du vorhin von Plänen gesprochen hast, plane meinen Tagesalltag auch um, sodass ich eben halt keinen Lagerkoller bekomme. Zumal ich ja als Gärtner eben halt bei dem schönen Wetter ja auch rausgehen kann und so. Also das fällt mir eigentlich gar nicht so schwer. Aber es ist eben halt doch was anderes, wenn man auf einmal zu aufeinander hängt. Das ist schon anders, als man eben halt, wenn man 8-9 Stunden Ruhe hat am Tage und dann eben halt den Rest des Tages miteinander verbringt. Das ist schon auch ein bisschen anstrengender.
Ja, klar. Ich muss dich aber kurz an der Stelle nochmal abwürgen, denn wir hätten jetzt Zeit für ein schönes Lied. Hast du irgendeinen Song, den du unbedingt auch auf dieser Plattform empfehlen wollen würdest, spontan zur Hand?
Ansonsten da ich garantiert weiß, dass das du noch nie gespielt hast, Billy Joel, The Piano Man.
Das haben wir tatsächlich gespielt, aber ja, aber nicht von mir ausgewählt. Das ist ein anderer Gast.
Könnt ihr mir vorstellen, welcher das war?
Okay, das kannst du mir gleich gerne in der Pause erklären. Den haben wir jetzt haben wir Billy Joel mit da Piano Man. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Piano Man war das. Und ich bin immer noch im Gespräch natürlich mit Michael Taube, selbstständig, erfolgreich, den Corona-Umständen entsprechend lobhudelnd von mir jetzt angepriesen, wie gutes, das gute alte Reduzierschild bei diversen Discountern.
Muss raus. Verstehe schon.
Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich habe mir gerade tatsächlich, ich notiere mir immer so Fragen, damit ich sie nicht vergesse, während ich dir zuhöre. Und das, was mir durch den Kopf ging, ist, was eigentlich an Aktionen, die so vom Staat oder vom Land oder von der Stadt ausgingen oder Hilfen etc., was kam da eigentlich bisher so bei dir an und wie lief das ab? Also gab es irgendwelche Briefe oder irgendwas, was tatsächlich von der anderen Seite vom Staat, vom Land, vom Bund, was auch immer, an dich ranging? Oder musstest du dir in Eigenverantwortung quasi gucken, wo du bleibst und wie lief das ab?
Ja, ja. Also ich bin deswegen Unternehmer, weil ich was unternehme. Ich habe keine Aufforderung von anderen Leuten, etwas zu tun, sondern ich übernehme was. Und bei mir in dem Fall war ja lang in der Diskussion, es ist jetzt 3 Wochen her, 3,5 Wochen. Es ist ein bisschen schwierig immer zu merken, wie die Zeit vergeht, wenn man so einen ganzen Tag rumsitzt. Also irgendwie so vor 2,5, 3 Wochen war das, dass es ja hieß, es wird über den Bund staatliche Hilfen für Unternehmen kleiner als fünf Mitarbeiter und kleiner als 10 Mitarbeiter geben. Kam in den Nachrichten, da muss man mal noch Nachrichten gucken. Da gibt es noch, kennt ihr nicht mehr jungen Leute, das heißt Fernsehprogramm, da kann man so Nachrichten gucken.
So. Also es gibt noch einen massiven Zuspruch an Fernsehen, aber das findet halt nicht mehr vor dem Fernseher statt, sondern tatsächlich über diverse Plattformen, die es dazu gibt.
Der Inhalt ist aber derselbe. Aber wie auch immer. So. Und da hieß es jedenfalls, in den Nachrichten hieß es jedenfalls, das kommt. Dann hieß es auf einmal, man kann nämlich auch Regionalfernsehen gucken, was wir immer sehr intensiv tun, nämlich die Abendschau hier in Berlin. Kommt jeden Abend um 19.30 Uhr, gucken wir immer, um ein bisschen Berlin-Kolorit mitzubekommen. Und da hieß es dann, der Senat gibt auch Zuschüsse. Mhm. Nicht die Rede von Darlehen, Darlehen würde mir persönlich überhaupt nichts nützen, weil ich ja, also selbst wenn ich, also ich habe ja so gesehen jetzt keine Ausgaben als Selbstständiger, wenn ich nicht reise oder so, dann habe ich auch keine richtigen Ausgaben im Sinne von Betriebsausgaben. Also mir würde gar kein Darlehen nützen, sondern es ging um die Zuzahlung. Da bin ich hellhörig geworden. Dann war uns erstmal nicht klar, meinen die jetzt beide oder einer gibt oder wie das war, war auch nicht bekannt, wie die Sache ablaufen sollten. Und dann hieß es unten Donnerstag, ab morgen Mittag 12 Uhr kann man hier bei der Berliner Investitionsbank beantragen. Und da war immer noch nicht so richtig klar, was man so wirklich beantragt. Es war ein Sumpf von 5.000 Euro im Gespräch als Zuzahlung von der einen Partei, also von der einen vom Land oder vom Bund, und andersherum gab es auch den Begriff von 9.000 Euro in meiner Unternehmensgröße. Ne? Wir sind zu zwei Leuten, wir haben also keinen Angestellten in unserer UG, also quasi sind wir zu zwei. Mhm. So, naja, dann hieß es also Freitag 12 Uhr ist es soweit. Was mache ich? Setze mich um 11:02 an den PC, rufe die Seite auf, die da genannt worden ist, stehe in der Schlange als der 25.000ste, nach zwei Minuten, der 25.000ste, und hatte dann aber auch gleich nur noch 17.000 vor mir. Dachte ich mir, na, ist ja super. Dann dachte ich mir auch, wie merke ich denn, dass ich dran bin? Dann konnte man sich eine E-Mail einstellen lassen, dass man eine E-Mail bekommt. Okay, also stand ich da drin in dieser netten Schlange sozusagen, dieser digitalen Warteschlange. Und dann passierte nichts Freitag. Und dann passierte nichts. Und Freitagabend passierte auch nichts. Und dann dachte ich, da stand dann drin, Sie können das Fenster zumachen, Sie bleiben trotzdem in der Schlange. Nur wenn Sie sich abmelden, gehen Sie raus. Und dann dachte ich mir, nee, das glaube ich nicht. Also habe ich meinen PC so eingestellt, dass der auch nicht schlafen geht, sondern habe das Ding durchlaufen lassen. Über das ganze Wochenende stand ich an Stelle, dann war es eben halt noch, also noch 17.000 vor mir, ist nichts passiert, bis Montagmorgen. Und auf einmal ging, da war ein Sonntag sogar oder so, ich weiß ja nicht mehr genau. Ich weiß, auf einmal ging die Schlange weiter. Und dann gab es zwischendurch auch die Information von Staatsseite heraus, dass diese Schlange gestoppt wurde, weil eben so viele gleich am Anfang waren, die müssen sie ja auch abarbeiten, und dass sie dann eben halt nachts irgendwie von 18 bis 6, nee, oder von 20 oder 22 Uhr bis 6 Uhr die Schlange auch stoppen werden. Also man hatte auf einmal Informationen darüber, warum es möglicherweise nicht weiterging.
So. Na gut.
Ja, das fand ich auch erstmal vernünftig, weil dann hatte man den Eindruck, dass da auf der anderen Seite tatsächlich noch jemand lebt. Ne? Man muss ja dran denken, die Leute müssen natürlich auch alles abarbeiten. Aber komme ich gleich nochmal zu. So, und dann auf einmal, dann war es glaube ich jetzt Montagnachmittag, so 16 Uhr, dann habe ich auf einmal in meiner Warteschlange bekommen, Sie sind, da stand dann immer, dauern noch über eine Stunde, so das ganze Wochenende. Und auf einmal hieß es sowas wie, Sie haben noch 2,5 Stunden oder irgendwie so in der Art. Und dann baute sich das sukzessive an. Und dann, ich glaube, es war Montagabend dann, um 19.07 Uhr war ich dran. Ich bekam auch tatsächlich eine E-Mail, habe allerdings eben halt in hoffnungsfroher Erwartung vor dem PC gesessen und bin dann tatsächlich auch 19.07 Uhr dran gewesen. Oder irgendwie so. Ich hatte mich schon vorbereitet, weil Beantragung war ja nichts weiter. Man wusste nichts weiter über die Beantragung. Ich hatte also schon mal meine Absagen für meine Aufträge zum Beispiel zusammenkopiert, meinen Handelsregisterausdruck schon mal zusammengesammelt, alles in ein Unterverzeichnis zusammengelegt, falls ich da eben halt, es hieß, beziehungsweise man wusste auch nicht, wie lange man Zeit hat für den Beantragungsprozess und so. Also ich war vorbereitet. Und dann ging es allerdings rappi-zappi. Man muss den Namen, eine Steuernummer eingeben. Ich weiß bis heute nicht ganz hundertprozentig, was ich beantragt habe. Das war immer noch nicht so richtig durchsichtig. Ich glaube aber, der Hauptantrag war für Berlin, nämlich diese 5.000 Euro, die eben halt Berlin den Kleinselbstständigen gezahlt hat. Und dann gab es auch noch einen Haken, und der hieß, haben Sie darüber hinausgehend weitere Ausgaben? Da habe ich erstmal einen Haken gemacht. Und das war's mit der Beantragung. Dann stand dann hinten noch, ja, was sind die Angaben alle richtig? Ja, also waren kein Zahlenwerk, keine Bilanz oder irgend sowas mit hinzugeben, kein Dokument. Sondern einfach nur, ist alles richtig, ja, und denken Sie bitte daran, dass Sie hinterher eventuell geprüft sein können. So, habe ich abgeschickt. Dann habe ich am Dienstag eine ja, nächsten Tag eine sonderbare Mail bekommen, die da so viel hieß wie, ja, Entschuldigung, das länger dauert, wir haben Ihren Antrag bekommen. Und dann habe ich noch 2 Tage gewartet, immer aufs falsche Konto geguckt, weil ich natürlich mein selbstständigen Konto angegeben habe und nicht mein Privatkonto und habe da, dann am Donnerstag gesehen, dass die am Dienstag schon überwiesen hatten. Und zwar tatsächlich 5.000 und 9.000 Euro.
Okay.
Also von daher, ich muss sagen, ich fand das völlig überraschend. Sowohl die Einfachheit des Anmeldeprozesses, also auch das Ausfüllen der Unterlagen und wie schnell wirklich hier der Staat reagiert hat.
Das klingt doch erstmal sehr gut. Ja. Also Finanzministerium, Daumen hoch.
Ja, großartig.
Also ich hatte am Anfang eine sehr große Skepsis, muss ich sagen. Also das, was du gerade beschreibst, ist ja sehr, ist ja wirklich sehr positiv. Weil der erste Gedanke, den ich hatte, ich bin ja genau wie jeder andere Mensch auch umringt von Selbstständigen. Wir sind halt eine Gesellschaft, die so sich wie so eine Schere eigentlich fast gleichmäßig aufteilt. Es gibt einfach viele Selbstständige. Mhm. Als dann die Diskussion losging über Kredite, Sofortkredite, Hilfskredite, da habe ich dann auch erstmal geschluckt, weil eigentlich als Selbstständiger ja im Endeffekt du ja alles planst, das muss man ja eigentlich immer mitbedenken, das vergisst man als Angestellter, dass ein Selbstständiger ja quasi eigenverantwortlich auch immer seine Rente mit im Hinterkopf hat und auch immer solche Faktoren, man lebt in so einer Blase als Angestellter, das siehst du nicht mehr irgendwann, da bist du betriebsblind und da hilft kein Kredit. Damit verlagerst du eigentlich das auf eine andere Lebensphase, das Problem. Toll.
Ja, das ist ja auch etwas, was nicht für sozusagen auch ja auch nicht für die Angestellten Angestellten oder so ist. Also diese Kredite sind ja dafür da, dass eben halt quasi eine aktuelle Zahlungsunfähigkeit mittels Kredit ausgeglichen wird. Aber du musst natürlich irgendwann den Kredit zurückzahlen, auch wenn der zinslos ist, die Kreditsumme selber musst du zurückzahlen. Und das kriegst du aber eben halt nur dann hin, wenn du davon ausgehst, dass du das mit dem, was du später verdienst als Unternehmer mit deinem Unternehmen, dass das eben halt so viel abwirft, dass du eben halt auch auf einmal dann das Geld hast, um einen Kredit zurückzugeben. Mhm. Wenn du vorher schon mit deinem Unternehmen auf eine harte Kante genäht hast, also im Prinzip schon damals nichts übrig hattest, ne, dann wirst du diesen Kredit auch nie zurückzahlen können.
Ja, das macht Sinn. Mal was anderes. Was sind für dich eigentlich unerwartete vielleicht Stolpersteine in der Situation? Ich kann mir gut vorstellen, dass man einfach über bestimmte Sachen stolpert, die man nicht auf dem Schirm haben konnte, weil diese Situation so unvorhersehbar in ihrer Gesamtheit ist. Ich dachte ja zum Beispiel auch, kleiner Schwenk, ich dachte ja zum Beispiel auch, wenn jetzt hier so die Apokalypse losbricht und ein Virus die Mensch dahin rafft und so, wie man es aus den Filmen kennt, dass dann Regen ist und Nieselwetter und Düsterheit und so filmisch, wie man sich vorstellt, und jetzt haben wir hier irgendwie 24 Grad Sonne, alle sitzen auf Balkonen. Ja, so ungefähr. Also gab es irgendwelche Stolpersteine schon, die du nicht hast kommen sehen oder die man nicht hat kommen sehen können, die für Selbstständigen vielleicht so auf einen geregnet sind? Ich meine, Geld fehlt, ist klar, und Aufträge dann.
Also was ich persönlich eigentlich sehr richtig und nachvollziehbar finde, ist, dass unsere Politik an dem Thema arbeitet, weil es konnte keiner haben. Ne, also dass da keine Rezepte sind. Also ich selber kümmere mich um Risikomanagement ganz viel. Ne? Ich bin ja, hat das vorhin gesagt, ich bin ja Sprecher des Clusters Industrie 4.0 und auch im VDI, im Verband der Ingenieure unterwegs und so, und kümmere mich da um organisatorisches Risikomanagement. Natürlich haben viele Unternehmen und auch der Staat für bestimmte Katastrophenpläne, also Überlegungen, wie sie was machen können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass zu dem Teil keinerlei Katastrophenpläne zur Verfügung stehen. Also von daher ist es erstmal gut, dass man auch nicht vom ersten Tag aus an irgendwelche fertigen Lösungen hat, sondern daran arbeiten muss. Ne, das Geschrei, was so draußen herrscht, auch in den sozialen Medien, oh, Verlust von Bürgerrechten und wir wollen alle wieder rausgehen. Also kann ich einen Schritt anfangen. Wir müssen mit dieser Situation erstmal umgehen lernen. Und ich bin ziemlich auch der Meinung, dass andere Leute sicherlich zu dem Thema mehr wissen als ich. Und von daher vertraue ich auch deren Entscheidungen. Ne? Das geht sogar so weit, dass ich den Söder auf einmal gut finde. Das ist, glaube ich, die größte Katastrophe in der Katastrophe.
Ich muss da mal reingrätschen. Also ich habe da nämlich ein bisschen andere Aufteilung. Am Anfang hatte ich dieses Gefühl auch, was jetzt ganz viele haben, nämlich ja, ich finde, da muss man sich jetzt einfach der Krise beugen und dem Ganzen beugen. Man muss das auch so für sich vereinnehmen, sozusagen, dass man jetzt auch stringent zu sich selber ist. Ich finde nämlich, und dass es richtig wäre, oder für mich zumindest, dass es für mich richtig ist, zu sagen, ich finde es richtig scheiße drinnen zu sein. Und ich finde diese Beschneidung von Rechten richtig scheiße. Und ich rege mich darüber auch lautstark und öffentlich auf. Ich stehe aber komplett dahinter, dass man trotz dessen das machen muss. Also ich finde, das eine darf nicht aufhören in dieser Diskussion. Man muss immer noch vorher meckern und das Bewusstsein aufrechterhalten mit Händen und Füßen, dass das eine Beschneidung von Bürgerrechten ist, die aber richtig ist. So. Also ja, ich bin eigentlich bei dir, aber dieser Vorsatz fehlt komplett in allen Diskussionen mittlerweile und das nervt.
Ja, seh ich halt anders. Also man kann sich dann darüber aufregen, wenn die Katastrophe zu weg ist und diese Rechte immer noch beschnitten sind. Das macht ganz viel Sinn. Ne? Aber im Moment, wir sprechen jetzt von einem Zeitraum von nicht mal 3 Wochen. Ja. Also keine, das ist alles noch keine Katastrophe im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Da gibt es Leute, die haben Weltkriege überlebt. Es gibt Leute, die haben 2 Weltkriege überlebt. Die wissen, was Katastrophen sind. Im Moment ist das ja alles noch relativ friedfertig. Dass wir nur alleine rausgehen dürfen. Und Gott sei Dank ist ja schönes Wetter. Stellt euch mal vor, wenn jetzt Regenwetter ist, wenn man nicht mal wirklich rauskommen würde, dann wäre das richtig katastrophal. Wir können einkaufen gehen. Das sind alles viele Dinge, die funktionieren. Und ich finde, da darf man jetzt auch mal die Füße stillhalten.
Absolut. Mir geht es nur darum, dass danach die Rechte auch wieder, wenn die Krise vorbei ist, auch wieder auf normal gehen.
Selbstverständlich.
Und dafür musst du jetzt in der Krise trotz dessen das Bewusstsein dafür aufrechterhalten.
Warum?
Ein Stück weit. Ja, ansonsten vergessen es die Menschen. Also je nachdem, wie lange diese Krise jetzt geht, wenn die ein Jahr geht, in diesem Zustand, dann gewöhnen sich Menschen. So, ich glaube nicht,
noch sind wir ein Rechtsstaat. Wir sind ein Rechtsstaat und jetzt sind bestimmte Sachen ausgehebelt oder anders gemacht, weil es einen Grund gibt. Das ist nämlich jetzt die Corona-Krise. Und wenn die Corona-Krise vorbei ist, man kann darüber diskutieren, wann die vorbei ist, dann treten die Rechte wieder zurück, weil sie dann aufgelöst wird. Wenn dann irgendwas passiert, dann kann man sicherlich, dann muss man auch auf seine Bürgerrechte wieder zurückmachen. Aber im Moment sehe ich noch keinen Anlass. Es geht darum, Menschenleben zu schützen.
Darum absolut. Ich bin auch, wie gesagt, ich bin in der Konsequenz der Dinge absolut auf der Linie der Bundesregierung aktuell. Ich finde das alles richtig, was im Moment grundsätzlich gemacht wird. Also nicht alle jedes kleine bisschen, was ich vielleicht gerade gar nicht weiß, sondern das, was ich von als Normalbürger sehen kann, da stehe ich auch gerade hinter. Mir geht es halt wirklich nur darum, Bewusstsein dafür aufzuhalten, dass das nicht das Normale ist. Dass das nicht etwas Normales sein kann, dass man zum Beispiel, ich meine jetzt nicht, dass man sagt, okay, wir können die Polizei kann jederzeit und der Staat kann jederzeit ohne weiteres einfach sagen, dass die Leute jetzt mal eine Woche in den Häusern bleiben, weil die Wahlergebnisse nicht gepasst haben, zum Beispiel, wie sie es gerne hätten, wie bestimmte Parteien, die aktuell in der Regierung sind, das gerne hätten zum Beispiel. Das ist ein Unding, was absolut undenkbar ist. Das meine ich auch gar nicht, dass so etwas passiert. Aber dass zum Beispiel man sagt, die Polizei darf gerne weiterhin die Garmin-Geodaten zum Beispiel auswerten von Menschen, so nach der Krise oder sowas. Dass man so Kleinigkeiten, die aber trotzdem komplett also, grundgesetzwidrig sind sozusagen, dann trotzdem beibehält. Kleinigkeiten.
Die heute auch nicht auswerten. Woher kommt denn so ein Quatsch? Die dürfen die heute auch nicht auswerten. Das ist nirgendwo beschlossen worden. Es gibt eine Diskussion darüber und es gibt noch keine Beschlüsse darüber. Und ich bitte darum, nicht so zu tun, als wenn Diskussionen schon Beschlüsse sind.
Das habe ich nicht als Beschluss, das muss ich auch klarstellen.
Wir nennen das hier Demokratie. Da darf man über solche Dinge überlegen, weil sie wissenschaftlich gerade unsere Freunde von Friday for Future sind ja große Wissenschaftsanhänger, dann darf man eben halt auch über solche Dinge mal diskutieren, ob sie sinnvoll sind. Weil jede Diskussion soll ja gestattet sein, also muss auch solche Diskussionen gestattet sein.
Absolut.
Noch ist es nicht beschlossen, aber es steht schon in der Zeitung.
Absolut.
da würde ich mich auch gegen wehren.
Ich stimme dir auch also wirklich bei fast allem gerade zu. Es ist nur ein kleines Add-on, was ich vielleicht anders sehe. Ein Spoiler, wenn man so möchte. Ich würde jetzt aber vielleicht auch mal ein bisschen die Gemüter, auch bei mir selbst merke ich gerade so ein bisschen entspannen und auch gerade für die Krise nehme ich mir dann ein Lied, was dann vielleicht ganz gut ist, nämlich von den Commodores. Ich wünsche mir jetzt Easy. Und das haben wir jetzt. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück. Genau. Und ich habe tatsächlich noch mal eine Frage, die so ein bisschen um die Ecke gedacht ist, die mir aber immer wieder in den Kopf schießt, wenn ich jetzt an Selbstständigkeit in der Corona-Krise denke, nämlich bedingungsloses Grundeinkommen.
Ja.
Wäre das jetzt nicht, und ich stelle mir diese Frage immer wieder, weil ich Richard David Precht gehört habe, der einen ganz klugen Satz gesagt hat, nämlich, ich bin ungern in dieser Sendung referenziell, aber das muss ich an der Stelle so verbinden, der gesagt hat, wenn man eine Veränderung haben will in der Gesellschaft und man ist zum Beispiel in der Politik Opposition oder man ist irgendwie anders in der Gesellschaft verwurzelt und möchte trotzdessen in dieser Gesellschaft was verändern, dann muss man jetzt in der Krise trotzdessen das thematisieren. Bedingungsloses Grundeinkommen wäre genau jetzt also sozusagen als Thema auf der Tagesordnung für konkrete Lösungen, für konkrete Hilfen in dieser Situation als Lösungsangebot da, damit man das danach dann auch nutzen kann. Na, weil jetzt sind die Türen möglicherweise offen. Ja. Hätte dir ein bedingungsloses Grundeinkommen als Selbstständiger nicht geholfen? Oder grundsätzlich Selbstständigen?
Nö. Also erstens hat das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Das bedingungslose Grundeinkommen ist eine neue Art und Weise, wie man Vermögen und Gemeinschaftsarbeit miteinander regeln will, würde ich mal sagen.
Ja.
Das ist eine neue Idee. Man macht das nicht im Ehrenamt, wie wir es heute machen. Also man geht nicht arbeiten und macht dann im Ehrenamt irgendwas, sondern man gibt den Leuten eine bestimmte Menge Geld, damit sie mehr ehrenamtlich, also in dem Glauben, dass man mehr ehrenamtlich damit arbeiten kann. So. Okay, das ist, glaube ich, in kurzer Übersetzung. Ob das gut ist oder nicht, ich habe mir keine Meinung darüber gebildet, weil ich es einfach auch nicht verstehe. So, aber für den aktuellen Zeitpunkt ist das überhaupt keine Frage, ob, also wir können den Leuten, das ist sinnvoll, wir können Transferleistungen machen, so wie wir sie sonst auch tun. Hartz IV zum Beispiel ist eine Transferleistung des Staates, das steht weiterhin jedem offen, hinzugehen und es zu beantragen. Und es ist ja auch gut so, dass es das gibt. Vielleicht müsste man ein bisschen, dürfte man jetzt auch ein bisschen großzügiger sein für die Leute, die Hartz IV bekommen, dass die ein bisschen mehr Geld bekommen. Aber ich würde es nicht mit diesem Begriff bezeichnen, weil das etwas völlig anderes aussah.
Das verstehe ich schon, aber eine einfache Grundsicherung für alle ist durch Hartz IV gegeben, das ist mir klar. Aber die ist erstens, wie du schon richtig sagst, zu niedrig bemessen, die könnte man vielleicht jetzt ein bisschen anhöhen, zumal auch Lebensmittelpreise steigen, was ich auch irgendwie nicht ganz redlich finde. Ich kann es aber auch nicht komplett durchblicken, ob es da irgendwelche Begründungen gibt, aber es erscheint mir so als normaler Endkonsument nicht ganz redlich. Genau. Aber gut, wenn du sagst, hat mit dem Thema nichts zu tun, dann blocken wir das an der Stelle. Dann habe ich nämlich noch eine andere Frage. Gibt es eigentlich jetzt Dinge, die durch die Krise als Selbstständiger besser laufen? Gibt es Sachen, die jetzt besser sind? Möglicherweise. Chancen.
Ja, jein. Also tatsächlich schreibe ich jetzt endlich mal an meinem Buch. Ob das wirklich eine Chance für irgendwas ist, weiß man nicht so richtig. Aber ich habe endlich mal Zeit, weil ich ja jetzt nicht mehr raus muss, meine Vormittage mit irgendwas anderem zu verbringen. Warum ist das für mich wichtig? Und was ist sozusagen für meine Chance, die dahinter steckt? Es hat was mit Reputation zu tun. Na, also im Dozentenumfeld oder auch im ganz allgemeinen selbstständigen Umfeld ist es immer gut, wenn man sozusagen etwas tut, was verschriftlicht ist. Na, viele Leute schreiben dann irgendwie ein Buch und ich dachte mir, das wäre tatsächlich auch mal was für mich, das eben halt zu tun. Und zwar eben halt mit einer speziellen Ausrichtung, die ich bisher in den Büchern nicht so richtig gefunden habe, nämlich insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen, Projektmanagement und jenseits von Zertifizierungssystemen, also sozusagen Best Practice für diese spezielle Gruppe zu machen. Das ist sicherlich eine Chance, die dahinter besteht. Und wir haben tatsächlich angefangen, Webinare für den Mittelstand zu machen. Also wir sind selber sehr mittelstandsorientiert und auch in meinen ehrenamtlichen Tätigkeiten, die ich mache, sind immer sehr mittelstandsorientiert. Und wir haben jetzt eben eine Seminarreihe aufgesetzt. Mal so Dienstags 18 Uhr machen wir die machen wir live. so eine knappe Stunde zu bestimmten Themen, die eben halt tatsächlich auch den Mittelstand interessieren sollten als solches. Die Chance, die da sozusagen gegeben ist, ist möglicherweise über dieses Thema näher an zu beratenden Unternehmen zu kommen. Das könnte also durchaus etwas sein, was vielleicht später auch trägt.
Okay. Und wenn daraus vielleicht ableitend, was empfiehlst du vielleicht anderen Selbstständigen, die jetzt gerade den Kopf in den Sand stecken wollen, schon so ein bisschen? Gibt es irgendwelche Sachen, die du den tatsächlich anderen Kollegen und Kolleginnen empfiehlst?
Ja, also es ist nicht der Plan, den man hat, der zählt, sondern es ist das Planen. Man muss jeden Morgen, und das mache ich auch, jeden Morgen mache ich meinen Outlook auf, gucke mir an, was ich heute vorhabe und oder was ich geplant hatte und überlege mir, ob das heute noch tatsächlich sinnvoll ist, das so zu tun oder vielleicht etwas anderes zu machen. In der aktuellen Situation muss man tagtäglich quasi überdenken und feststellen, passt das noch, was ich da vorhabe oder passt das nicht? Und das ist ja mein Riesenthema, ist es ja immer, die Menschen müssen Ziele haben. Die allermeisten haben keine Ziele, weder privat noch beruflich, und eiern ihr ganzes Leben irgendwie so vor sich hin. Und dass die natürlich durch so eine Krise noch viel stärker in eine persönliche Krise geraten, kann man vielleicht dann auch nachvollziehen. Also für mich oder mein Rat ist, überlegt euch, was ihr eigentlich mit eurem Leben anfangen wollt. Sprecht das aus, schreibt das nieder. Und dann kann man daran arbeiten und dann kann man sich eben halt in so einer Krise auch quasi selber motivieren, eben halt Dinge zu tun, die trotzdem immer noch auf diese großen Ziele hinarbeiten.
Aber leidet, ein Gedanke, der mir gerade noch dazu kam, wenn du einen sehr schönen Satz gesagt hast, zwischen dem kompletten Absatz, nämlich leidet die Selbstdisziplin nicht auch bei Selbstständigen. Also ich kenne zum Beispiel, ich muss ja auch noch mal kurz erklären, also ich kenne das sehr bei diversen Arbeitsfeldern von Freunden, die dann einfach sagen, ja gut, meine Kollegen machen jetzt gar nichts im Moment. Die schreiben auf ihren Zettel, dass sie nichts machen, obwohl sie vielleicht was machen könnten, weil sie es nicht gewohnt sind oder weil sie eben in ihren eigenen vier Wänden eingeschlossen sind, dass dann so die Arbeitsmoral massiv sinkt und die Selbstdisziplin. Ich meine, die Abhängigkeit von der Selbstständigkeit in der eigenen Situation zwingt einen ja vielleicht zu mehr Disziplin, oder?
Da glaube ich tatsächlich, ist eher eine grundsätzliche Frage. Wenn ich immer mit meiner Arbeit gepusht werde, das heißt also, ich bekomme Arbeit immer von außen und tue einfach nur das, was ich von außen aufgetan kriege, mache selber nie was Eigenes. Na, dann sitze ich natürlich jetzt auch rum, wenn ich im Homeoffice bin und keiner kommt und sagt mir, was ich machen soll. Wenn ich aber eigentlich, deswegen heißt man ja selbstständig, weil man halt selbstständig arbeitet, eben halt gewohnt ist, eben halt diese Dinge immer selber zu machen, dann geht das. Auch ich habe natürlich, sagen wir mal, weniger Zeit im Moment. Also insgesamt arbeite ich wahrscheinlich weniger, weil ich ja weniger auf Reisen bin und so. Und das ist ja auch bei mir Arbeitszeit. Also meine Wochenarbeitszeit wird insgesamt weniger sein. Aber ich sitze wie gehabt. Ich schlafe sogar jetzt ein bisschen länger als sonst. Sonst bin ich ja schon immer auch um 6 Uhr auf, bedingt durch meine Frau, weil die ja auch so früh hoch muss, bin ich auch schon um 6 Uhr am Schreibtisch. Also jetzt schlafe ich schon mal manchmal bis 7 Uhr. Aber dann geht es an den Schreibtisch. Und dann überlege ich mir, was ich jetzt den Tag machen will. Also zumindest bis zum Mittagessen. Das ist das Gute, es gibt jeden Tag Mittagessen. Also von daher, das ist eine grundsätzliche Einstellungsfrage meines Erachtens. Die wird jetzt nicht, also wenn man es gewohnt ist, glaube ich, verschlampt man auch nicht viel.
Und gibt es irgendein Thema, wo du sagen würdest, das ist jetzt, das sollten sich jetzt vielleicht mal potenzielle Leute, die sich einen Coach oder eine Selbstständige, also entweder eine Hilfestellung von außen gerade brauchen durch irgendeinen Selbstständigen oder tatsächlich Selbstständige selbst mal angucken. Jetzt mal fernab davon, dass jeder sich mit Zoom beschäftigt im Moment, aber ich meine tatsächlich ganz basisch wirklich, gibt es irgendeinen Arbeitsablauf vielleicht oder irgendwas, wo man sagen könnte, da könnt ihr jetzt darauf gucken, jetzt habt ihr die Chance, weil ihr ja eh gerade nicht in dem Alltagstrott seid, mal so reflektiert drauf zu gucken.
Ja, also es werden im Moment ganz viele Webinare angeboten zu allen möglichen, also sowohl zum Thema Homeoffice, wie organisiere ich das, aber auch zu ganz anderen Themen. Ich kann nur empfehlen, auch mal über den Tellerrand hinweg zu gucken, also auch inhaltlich einfach mal andere Sachen sich anzuhören. Na, da muss man ja bloß einen Kopfhörer aufsetzen, sich da hinsetzen und ein paar Leuten mal zuhören, wenn die da so ein bisschen am Quatschen sind. Fremdsprachen lernen ist auch immer sehr schön. So Japanisch oder manche wollen ja Dänisch lernen. Sowas in, sowas in der Art und Weise zu machen. Und weiterhin kann man auch sich fördern lassen, indem man zum Beispiel sich einen Coach mietet. Da gibt es auch Förderprogramme, die laufen weiterhin. Dann wird man eben halt nicht persönlich gecoacht im Sinne von, man sitzt an einem Schreibtisch zusammen, sondern das kann man natürlich auch über ein Webinar, also beziehungsweise eben halt über so einen virtuellen Chat ja auch miteinander machen. Und das ist etwas, bevor ich gar nichts tue, dann könnte ich mir Gedanken darüber machen, wie es weitergehen soll, ob ich eventuell auch mal was anderes machen soll oder wie ich vielleicht Kleinigkeiten ändere. Und da kann man sich durchaus auch einen Coach mieten, wie bisher auch. Also das ist nichts anderes. Und man hat vielleicht jetzt eher Luft, weil man ja sonst nachher so in dem Hamsterrad wieder drin ist. Ja, und jetzt hat man vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr Zeit, über solche Dinge nachzudenken.
Das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Micha, ich danke dir sehr für deine Zeit. Hast du noch irgendetwas abschließend, was du den Leuten draußen grundsätzlich noch empfehlen möchtest oder irgendeinen, ich klaue jetzt mal bei Thilo Jung, gibt es eine Serie oder ein Buch, was du den Leuten da draußen in der Krise empfehlen würdest, konkret irgendwas oder einen Film oder ein Album? Ein Album wäre doch mal geil, ein Album.
Ich könnte ein ganzes Album hören. Ich könnte eine Radiosendung empfehlen.
Jetzt kommt die Werbung.
Bisschen Werbung muss, wenn du schon sowas hast. Ja, sonst ist bei mir schwierig. Ich kann da, also was anderes kann ich eigentlich nicht so richtig empfehlen. Ich habe das Buch gar nicht gelesen. Gerade ein tolles Buch gelesen über den Ersten Weltkrieg. Tatsächlich eine persönliche Geschichte und was mit Douin. Ich weiß nicht, wie es anfing. Deswegen sagen wir mal die Werbung für mein Radio. Da könnt ihr das nachlesen. Das ist openradio.fm. Und da sind auch meine Buchempfehlungen und somit drauf, die Sachen, die ich gelesen habe. Ich bin ja ein schlechtes Merken bei solchen Sachen. Aber tatsächlich, Webradio hören wäre ja mal was ganz Neues, glaube ich, für den einen oder anderen.
Ja, damit könnt ihr euch beschäftigen. Der Vorteil von Radio liegt ja auf der Hand. Man hat eine Einordnung von Dingen und ist nicht der Situation ausgesetzt. Aber da kann man ja auch mal was anderes drüber reden. Hust, hust. Ich danke dir sehr.
Sehr gerne.
Für alle Menschen da draußen, wir hören uns nächste Woche wieder in alter Frische. Wenn ihr mit uns kommunizieren wollt, Feedback geben wollt, Mr. Willowood auf Facebook oder auf Twitter gibt es das auch. Ansonsten viel Spaß euch da draußen, bleibt gesund, hustet niemanden direkt an, tragt einen Mundschutz und bleibt vorsichtig.
Genau, und tragt das Ganze mit Fassung. Alles Gute, tschüss.
Alles klar. Ciao, ciao.